Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anne-Françoise Weber. Herzlich willkommen.
Das Ei symbolisiert die Welt. Und das Färben der Eier geht darauf zurück, dass man sagt, dass die Welt eigentlich bunt ist.
Nein, was Azad Onal da über das Eierfärben sagt, das ist keine Neuinterpretation des christlichen Osterbrauchs. Denn Onal ist Jeside. Und auch seine Religionsgemeinschaft färbt in dieser Woche Eier, um damit ihr Neujahrsfest zu begehen. Warum das die Jesiden tun und wie anschlussfähig das für christliche Osterfeiern ist, dazu hören Sie mehr in ungefähr 20 Minuten. Antisemitismus, so meinen viele, sei doch vor allem ein Problem für Jüdinnen und Juden. Schließlich handelt es sich ja um den Hass gegen ihre Religionsgemeinschaft, der sich schlimmstenfalls in Gewalt gegen jüdische Menschen oder Einrichtungen äußert. Aber das stimmt nicht. Antisemitismus geht uns alle an, weil er ein menschenverachtendes Denkmuster ist, das ganz vielen Verschwörungsmythen auch zugrunde liegt. Darüber hat der Religionswissenschaftler Michael Blume ein Buch geschrieben. Es heißt, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Und Blume weiß genau, worüber er schreibt. Schließlich ist er seit einem Jahr der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung von Baden-Württemberg. Er ist uns jetzt aus dem Studio in Stuttgart zugeschaltet. Herr Blume, heute beginnt für die westliche Christenheit mit dem Palmsonntag ja die Karwoche. Da geht es um Jesu Leiden und schließlich seinen Tod am Kreuz. Und jahrhundertelang zumindest war das ganz klar, die Juden waren pauschal die Christusmörder. Heutzutage ist man da etwas vorsichtiger. Aber trotzdem ist dieser christliche Antijudaismus eine Vorstufe des rassistischen Antisemitismus?
Ja, also der Antisemitismus hat ganz, ganz alte Wurzeln, schon in der Antike. Ja. Wir haben schon den ägyptischen Pharao oder den Ahasveros im Buch Esther, da wird das schon beschrieben, wie Antisemitismus funktioniert. Und im Christentum und dann auch im Islam, das sind ja Religionen, die entstanden sind aus jüdischen, aus semitischen Wurzeln. Und in beiden Fällen haben wir dann Auslegungen, die sich ganz massiv gegen das Judentum wenden. Da wird zum Beispiel im Christentum dann verdrängt, dass Jesus und seine Jünger und seine Mutter und seine ganze Umgebung selbstverständlich Jüdinnen und Juden waren, sondern da wird dann gesagt, die Juden haben den Sohn Gottes ermordet und dann dreht sich gewissermaßen die Religion gegen die eigenen Wurzeln.
Also Sie setzen sozusagen die Wurzeln des Antisemitismus mit dem Beginn des Judentums eigentlich an und Sie schauen ja auch, warum es überhaupt diesen Hass auf Juden und Jüdinnen gibt. Da ist für Sie ganz entscheidend die Erfindung der alphabetischen hebräischen Schrift. Warum denn? Was ist da der Zusammenhang?
Ja, es ist wirklich erstaunlich auch, dass immer noch ganz viele Menschen glauben, Semiten wären eine Rasse. Ja? Und so, da kriege ich dann so Quatsch zu hören, dass dann Menschen sagen, ja, die Araber könnten keine Antisemiten sein, weil sie ja selber Semiten wären und so weiter. Tatsächlich ist Sem ein mythologischer Vorfahre. Es ist ein Vorfahre von Abraham. Und in der jüdischen Tradition, im Talmud und so weiter, wird auch genau gesagt, warum dieser Sohn Noahs so besonders ist. Er ist der Erste, der ein Lehrhaus gründete. Er ist der Erste, der in Alphabetschrift Religion und Recht lehrte. Und zwar an alle Menschen, die bei ihm lernen wollten. Das Ideal einer Schriftkultur, in der jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, in der alle Menschen lesen und schreiben können sollen, das entsteht da, in der auch Recht verschriftet wird. Und zwar in Alphabetschrift zugänglich allen Menschen. Und dagegen wendet sich der Antisemitismus immer wieder. Deswegen greift er immer auch das Judentum an, aber niemals nur, sondern zum Beispiel auch die Medien, Lügenpresse, die Demokratie, den Rechtsstaat. Antisemiten glauben, dass eigentlich die gesamte Welt durch eine böse Verschwörung bestimmt wird und da stecken Juden und Nichtjuden dahinter. Juden und Freimaurer sagte man früher, heute sagt man Zionisten und Illuminaten und es ist immer wieder der gleiche Hass.
Aber nun ist ja nicht die hebräische Schrift die allererste Schrift überhaupt. Es gibt Hieroglyphen davor, es gibt die Keilschrift davor. Warum ist diese Alphabetschrift so entscheidend für Sie?
Ja, das Faszinierende ist eben, dass Alphabetschriften mit bis zu 30 Buchstaben, das war sozusagen der Durchbruch, um zu sagen, alle sollen diese Schriften lernen können. Also wenn Sie sich vorstellen, Hieroglyphen, Keilschriften, auch chinesische Schriftzeichen, das sind dann oft hunderte, tausende Schriftzeichen gewesen. Und das hat sehr lange gedauert, bis überhaupt größere Teile der Bevölkerung dazu Zugang gefunden haben. Und jetzt entstehen Schriftsysteme, die allen zugänglich sind. All unsere Menschenrechtserklärungen, unser Grundgesetz, all unsere Texte, die ganze Kultur, die Wissenschaft wäre nicht in der gleichen Weise möglich gewesen, wäre nicht diese geniale Erfindung einer einfachen Schrift entstanden. Und die hat natürlich die gesamte Kultur erst ermöglicht. Und das geht dann bis zu den Nationalsozialisten, zum Beispiel Hitler, der dann die Tintenritter verhöhnt und sagt, Schrift sei ein schlechtes Medium und das Eigentliche sei die politische Rede. Und er hat dann zum Beispiel Radio und Film genutzt, die damaligen neuen Medien, um die Schriftkultur anzugreifen und Demokraten, Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti und andere anzugreifen und zu vernichten.
Jetzt ist aber ja die hebräische Schrift eine andere als die Schriften, auf die wir uns heutzutage beziehen. Es ist nämlich eine nicht vokalisierte Schrift, die von rechts nach links geschrieben wird, so wie das Arabische auch. Und da sehen Sie dann irgendwie nochmal eine besondere Beziehung eigentlich zwischen Schrift und Inhalt.
Ja, meine Doktorarbeit war ja über Religion und Hirnforschung und ich bin immer wieder traurig, dass es noch nicht richtig gelingt, die spannenden Erkenntnisse aus den Naturwissenschaften auch in die Geistes- und Kulturwissenschaften zu übertragen. Denn tatsächlich ist es so, es macht einen riesigen Unterschied, ob wir ein vokalisiertes Alphabet lesen oder ein nicht vokalisiertes Alphabet oder vokalarmes Alphabet. Hebräisch und Arabisch werden von rechts nach links gelesen. Die Vokale werden eingefügt beim Denken. Das erzeugt einen intensiven Flow. Die Leute wollen dann auch keine Bilder dabei haben, keine Musik dabei haben. Deswegen entstehen schriftlose Religionskulturen sehr intensiv.
Sie haben gesagt schriftlose Religionskulturen, das muss bildlose Religionskulturen
sein. Bildlose Religionskulturen, ja. Wunderbar, vielen Dank. Großartig, genau. Also, Dankeschön. Und genau so ist es. Und dann in den vokalisierten Alphabeten, also Griechisch, Latein und so weiter, als man denn die Bibel auch übersetzt, dann entsteht natürlich eine ganz andere Kultur. Die vokalisierten Schriften lassen sich sehr schnell lesen, von links nach rechts, aber sie müssen ergänzt werden durch Bilder, durch Musik. Es entsteht das Christentum zum Beispiel als Religion mit einer ganz anderen Theologie. Und wenn man das eben versteht, dass Schrift nicht einfach Schrift ist, sondern dass Medien unser gesamtes Leben formen und durchdringen, dann versteht man die menschliche Geschichte, auch die Geistesgeschichte, sehr viel besser.
Es wäre jetzt aber falsch zu sagen, nur weil Arabisch auch von rechts nach links geschrieben wird, ist da irgendwie eine Nähe und also das wäre dann sozusagen die Argumentation, Araber sind Semiten und können keine Antisemiten sein. Auch von der Schrift her funktioniert das nicht, also schon auch im Koran gibt es antisemitische Stereotype und bis heute finden wir auch in der arabischen Welt viele antisemitische Gedanken oder Mythen oder wie auch immer verbreitet. Worauf ist denn das zurückzuführen? Liegt das an der, wie viele sagen, an der heutigen Konstellation mit Israel und so weiter? Oder ist das eine Anlage auch in der islamischen Religion? Wie erklären Sie das?
Ja, also das ist natürlich der gleiche Effekt. Also ob jemand semitisch oder antisemitisch drauf ist, hat nichts mit Herkunft, Religionszugehörigkeit oder sogar Genetik zu tun, sondern da geht es im Kern um die Frage, glaube ich, dass diese Welt von guten Mächten regiert wird? Der Semit Einstellung, der Regenbogen, Gott, der eine Welt sozusagen sichert, der sagt, es wird nie wieder eine Sintflut kommen, eine Zusage des Vertrauens. Oder glaube ich, dass böse Mächte die Welt regieren, dass Verschwörer diese Welt regieren. Das ist der große Bruchpunkt. Und wir haben immer wieder ein Aufbrechen des Antisemitismus, wenn neue Medien hinzugetreten sind. Der Buchdruck in Europa, ja, da haben wir den Hexenhammer, die Hexenverfolgung. Frauen wird vorgeworfen, den Hexensabbat begangen zu haben. Wir haben bei Luther nicht nur die Lutherbibel, sondern auch wieder die Juden und ihre Lügen. Wir haben das Teufelreich von Münster, den 30-jährigen Krieg. In der islamischen Welt wird der Buchdruck arabischer Lettern verboten. Und die islamische Kultur, die bis dahin sehr weit entwickelt war, weiter zum Teil als in Europa, bleibt stehen. Und bis heute ist dieser riesige Bildungsabstand nicht mehr aufgeholt worden. Im 20. Jahrhundert haben wir die elektronischen Medien, Radio und Film. Und die Nazis und die Rassisten nutzen genau das, um wiederum die liberalen Demokratien anzugreifen, zu vernichten und das NS-Regime in Deutschland zu errichten. Und jetzt haben wir die digitalen Medien und wieder auf der einen Seite positive, großartige Effekte. Ich liebe das Internet, ich bin praktisch überall dort auch zu finden. Aber auf der anderen Seite eben auch wieder Hass, Verschwörungsmythen, germanische neue Medizin. Und das macht den Antisemitismus so gefährlich. Er nutzt immer wieder die neuen Medien, um die bestehende Ordnung anzugreifen und um Juden und Nichtjuden einer Verschwörung zu bezichtigen.
Interessanterweise habe ich den Eindruck, dass Sie im Grunde nicht auf Aufklärung setzen, um dem Antisemitismus entgegenzutreten, sondern dass Sie eben den Semitismus als positiven Mythos da stark machen. Das finde ich erstaunlich, dass Sie in diesen rationalen Zeiten und digitalen Zeiten da im Grunde einen positiven Mythos kreieren und eben nicht sagen, wir müssen einfach vor allem erklären, dass Antisemitismus und diese ganzen Verschwörungsmythen nichts mit der Realität zu tun haben.
Ja, es ist tatsächlich zu einfach zu sagen, naja, dann sollen die Leute halt gar nichts mehr glauben. Und es ist auch eine beliebte Variante, zum Beispiel im linken Antisemitismus, dass man sagt, ja, Juden sollen einfach aufhören, Juden zu sein und dann gibt es auch keinen Antisemitismus mehr. Und das ist tatsächlich zu einfach. Also auch die Aufklärer, Voltaire, Schopenhauer, selbst Kant, wenn man sich da anschaut, was dort teilweise über Juden, über Menschen dunkler Hautfarbe, über Frauen geschrieben wurde, dann ist die Aufklärung nicht einfach eine aufwärtsgerichtete Entwicklung und alles wird gut, sondern sie hat auch dort eine dunkle Unterseite, wo man dann zum Beispiel sagt, ja, die Juden haben mit der Religion angefangen und das war von Anfang an alles nur Betrug. Und das haben wir selbst im sogenannten neuen Atheismus Anfang des 20. Jahrhunderts wieder ganz, ganz stark. Also das heißt, wir können es uns nicht so einfach machen. Menschen brauchen wissenschaftliche Theorien. Ich bin selber Wissenschaftler, ich liebe sie und gerade auch die Evolutionstheorie. Wir brauchen aber auch Mythen, die unserem Leben Sinn geben, die sagen, es gibt Menschenrechte, es gibt Liebe, es gibt Vernunft. Und letztlich kommt es darauf an, zu unterscheiden, welche Theorien sind gut oder schlecht und auch welche Mythen sind gut oder schlecht. Und das macht einen riesigen Unterschied, ob ich an eine Welt glaube, in der es insgesamt mit rechten Dingen zugeht oder ob ich an eine Welt glaube, die von finsteren Verschwörern beherrscht wird. Und das ist das Gefährliche am Antisemitismus. Dieser Hass, dieser Misstrauen, das hört niemals auf. Das beginnt bei Jüdinnen und Juden, greift dann über auf Ärzte, Wissenschaftlerinnen, Journalisten, Politikerinnen. Das heißt, wenn man einmal in diesem Verschwörungsdenken drinnen ist, dann verallgemeinert sich das und wird wirklich zu einer Absage an andere Menschen und teilweise sogar zur Gewalt. Antisemiten behaupten immer, sie handeln aus Notwehr. Sie würden sich doch nur verteidigen gegen die böse Verschwörung, zum Beispiel, dass Juden den Orient zerstören und Muslime nach Europa schleusen. Das ist gerade so ein ganz häufiges antisemitisches Motiv, die sogenannte Umvolkung, sehr gefährlich.
Sie haben jetzt schon eben von den Verschwörungsmythen gesprochen, die vom Antisemitismus ausgehen können. Es kann sich auch gegen andere Religionsgemeinschaften wenden. Ein Beispiel wäre eben die Angriffe gegen die Jesiden durch die Terrororganisation Islamischer Staat. Die Jesiden haben nichts mit dem Judentum zu tun. Trotzdem sehen sie da auch eine Wurzel im Antisemitismus. Warum?
Ja, so richtig ist mir das selber im Irak bewusst geworden. Ich meine, im Irak gibt es gar kein jüdisches Leben mehr. Die 140.000 Jüdinnen und Juden wurden nach der Staatsgründung Israels vertrieben, die letzten noch unter Saddam Hussein. Und als ich im Irak war, ich habe dort ein humanitäres Projekt geleitet. Unter anderem haben wir die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad evakuieren können, die heute ja auch sehr aktiv ist und die auch Israel besucht hat.
Und die selbst Jesidin ist.
Und die selbst Jesidin ist. Und dort ist mir dieser Hass begegnet, weil sich dort im Irak die Leute jetzt gegenseitig vorwerfen, Teil der jüdischen Weltverschwörung zu sein. Der Antisemitismus ist nicht verschwunden, sondern weiter eskaliert. Und dann sagen Leute zum Beispiel, ja, der Erdogan, das ist doch ein Jude, den haben die Juden eingesetzt, um die Türkei zu zerstören. Und Gruppen wie die Jesiden wurden beschuldigt, sie seien angeblich Teil der Verschwörung des Teufels und der Juden. Und damit wurde ihre Vernichtung gerechtfertigt. Das heißt tatsächlich, der Antisemitismus, dieser wahnsinnige Glaube an die Weltherrschaft des Bösen, eskaliert sogar dann und gerade auch dann, wenn es überhaupt gar keine Jüdinnen und Juden mehr gibt, weil die Leute dann anfangen, anderen das zuzuschreiben. Das haben wir zum Teil in der Reichsbürgerszene in Deutschland auch, dass dann die Leute sagen, ja, die Angela Merkel wäre ja eine heimliche Jüdin und sich quasi dann, wenn sie gar nicht mit Juden zu tun haben, sich Juden erfinden und da quasi dann auch noch den Hass drauf projizieren. Deswegen sage ich ganz klar, bekämpfen wir den Antisemitismus nicht nur den jüdischen Gemeinden zuliebe, das natürlich auch, sondern wir müssen den Antisemitismus bekämpfen für Freiheit und Menschenrechte insgesamt, für den Schutz der Minderheiten insgesamt. Und wer das nicht versteht, den empfehle ich einmal zu schauen, was die Nazis mit den Sinti und Roma gemacht haben. Das waren überwiegend Christen. Und die haben Menschen teilweise noch in der Wehrmachtsuniform in die Konzentrationslager geführt, nur aufgrund ihrer Herkunft. Also Antisemitismus und Rassismus in der Kombination ist das Gefährlichste, was wir auf der Welt haben.
Und es wäre ja jetzt auch zu einfach zu sagen, na, das sind eben entweder die Nazis oder die durchgeknallten Terroristen, Islamisten, die so denken, sondern Antisemitismus zieht sich im Grunde auch durch unsere ganze Massenkultur. Sie finden da auch Elemente in James-Bond-Filmen oder bei Star Wars. Das macht sie aber umso schwieriger. Wir werden ja jetzt nicht alle anfangen, keinen James Bond mehr zu gucken. Wie kann man gegen Antisemitismus in unserer eigenen Massenkultur vorgehen?
Ja, James Bond ist natürlich ein schönes Beispiel. Ja, es ist ja sozusagen eine Verschwörungserzählung, ja, in der gewählte Politiker eigentlich gar nichts zu sagen haben, sondern das sind immer finstere Masterminds, gegen die dann James Bond mit der Lizenz zum Töten antritt. Und ich liebe James Bond. Ja. Aber ich muss eben auch sagen, liebe Leute, passt auf, was mit uns eben auch passiert. Goldfinger, der beliebteste Oberschurke, ist tatsächlich nach einem jüdischen Architekten benannt worden und wird auch vorgestellt als einen Juden, der quasi geldgierig ist, der seine Ex-Geliebten mit Gold überzieht, weil er nicht lieben kann und so weiter. Das sind ganz massive antisemitische Stereotype, die damals auch einfach bedient wurden. Und Elliot Carver zum Beispiel, der Medienmogul, der fast den Weltkrieg auslöst, das sind natürlich Verschwörungsmotive. Mein Plädoyer ist, niemand muss sich den Reiz von Verschwörungsmythen verschließen, aber wir müssen verstehen, was ist Fiktion und was ist Realität und aufpassen, dass wir nicht bewusst oder unbewusst manipuliert werden. Rassistische und antisemitische Mythen und Stereotype haben wir alle aufgenommen und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Überwinden wir das? Können wir damit rational umgehen oder brodelt das in uns und wenn wir dann eine Lebenskrise haben und wir suchen nach Schuldigen, kann man uns dann einreden, die waren's.
Ganz kurz zum Schluss, vor ziemlich genau einem Jahr, am 12. April, haben die Rapper Kollega und Farid Bang den Echo-Preis für ein Album erhalten, in dem, naja, vorsichtig gesagt, antisemitisch anmutende Liedzeilen drin waren. Es gab Riesenproteste und schließlich wurde der ganze Preis abgeschafft. Da kann man doch eigentlich sagen, ja, die Zivilgesellschaft wacht. Also es werden wirklich Riegel vorgeschoben, oder?
Ja, klares Jein. Ich habe in einem Seminar damals schon mit Religionswissenschaftler, wir haben den Song Apokalypse analysiert. 13 Minuten wurden dort besungen. Jüdisch-illuminatische Blutlinien, die angeblich seit den Zeiten Babylons die Welt beherrschen. Jetzt ist das Video runtergenommen. Das hatte zig Millionen Abrufe bis dahin und ist tief in die Jugendkultur eingedrungen. In jeder Schule, wo ich mit Schülerinnen und Schülern spreche, kennen die Kids Kollega. Also man ist dann aufgewacht durch die Echo-Preisverleihung, aber es war zu spät. Aus der Mitte der Gesellschaft heraus haben wir Antisemitismus wieder tief in der Populärkultur und in Songs und insbesondere auch auf YouTube.
Also es gilt, wachsam zu sein. Vielen Dank, Michael Blume, Religionswissenschaftler, Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg und Autor des Buchs »Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern«. Das ist im Patmos Verlag erschienen. 208 Seiten, kosten 19 Euro. Schon länger leben Jesiden, also Angehörige dieser vor allem im Irak verbreiteten Glaubensgemeinschaft, auch in Deutschland. Wegen der Verfolgung durch die Terrororganisation Islamischer Staat sind in den letzten Jahren noch mehr Jesiden nach Deutschland gekommen. Die Religion erscheint uns hierzulande mit ihrer Verehrung für einen Engel in Pfau-Gestalt ziemlich fremd. Aber sie hat einen uns wohlbekannten Brauch, das Eierfärben. In diesem Jahr tun das die Jesiden sogar ziemlich zeitgleich mit den Christen, denn sie begehen am Mittwoch ihr Neujahrsfest. Warum da bunte Eier dazugehören und ob dieser Brauch vielleicht Christen und Jesiden verbinden kann, diesen Fragen ist Christian Röther nachgegangen.
Im Anfang war das Ei, nicht die Henne. So berichten es zumindest viele alte Schöpfungsmythen, in denen die Erde aus einem Ei geschaffen wird, so auch im Jesidentum.
Das Ei symbolisiert die Welt und das Färben der Eier geht darauf zurück, dass man sagt, dass die Welt eigentlich bunt ist.
Azad Onal lebt in Göttingen und engagiert sich in der dortigen Gemeinde der Jesiden, beziehungsweise der Esiden, wie sich die Gläubigen oft selbst nennen. Azad Onal ist zwar nicht religiös, es ist ihm aber trotzdem wichtig, die religiösen Feste zu feiern, wie das Neujahrsfest. Es erinnert an die Schöpfung der Welt aus einem Ei. Deshalb spielen hartgekochte und bunt bemalte Eier bei dem Fest eine wichtige Rolle.
Der eine hält das eine Ei fest, sein eigenes, dann kommt ein anderer und dann werden die Eier mit dem Kopf am Kopf geschlagen. Und wessen Ei natürlich kaputt geht, der muss mit diesem Ei dann rausrücken und sich ein neues Ei holen.
Diesen Brauch kennt auch der Religions- und Kulturwissenschaftler Thorsten Wettig. Er hat seine Doktorarbeit über Jesiden in Deutschland geschrieben.
Derjenige, der bei dem Spiel verliert, hat sozusagen Unglück für das Jahr. Ist natürlich nur ein Spiel und man nimmt es nicht so ernst. Die Idee dahinter ist aber daran zu erinnern, dass eben die gefrorene Welt, die die Form eines Eis hatte, zerbrochen ist an dem Tag. Und das Aneinanderschlagen von Eiern erinnert an das Zerbersten der Eisdecke um die Erde.
Das kleine Spiel mit den Eiern symbolisiert also den Akt der Schöpfung. Am jesidischen Neujahrsfest beginnt nämlich nicht nur das neue Jahr, sondern an diesem Tag soll einst auch die Welt erschaffen worden sein.
Und zwar hat Gott die Erde als ein gefrorenes Ei geschaffen, der Vorstellung nach, und hat dann seinen Erzengel Tausi Melek auf dieses Ei gesetzt, um es zu zerbrechen.
Tausi Melek, übersetzt heißt das der Engel Pfau. Entsprechend wird er auch als ein Pfau dargestellt. Im jesidischen Glauben hat Tausimelek nicht nur der Erde aus dem Ei geholfen, sondern sie auch sogleich prachtvoll erblühen lassen.
An das Schmücken der Erde wird mit den bemalten Eiern erinnert. Die sollen eben daran erinnern, dass eins der Erzengel Tausimelek die Erde für die Menschen geschmückt hat.
Und zwar an einem Mittwoch. Deshalb wird das Neujahrsfest im Jesidentum Chasheshma Sor genannt. Aus dem Kurdischen übersetzt bedeutet das der rote Mittwoch. Warum rot? Dafür gibt es viele Erklärungen. Für Azad Onal ist rot ein Synonym für bunt, weil die Welt an diesem Tag bunt wurde. Für ihn persönlich ist Neujahr das wichtigste jesidische Fest. Deshalb solle man sich auch besonders friedlich und rücksichtsvoll verhalten.
Man darf an diesem Tag keinem Lebewesen, weder einen Baum, noch einen Strauch, noch eine Pflanze, noch ein Tier, und auf keinen Fall an dem Tag darf es Streit geben, darf Krieg geben, darf irgendwelche blutigen Kämpfe geben.
Die Heiligkeit des Neujahrstages färbt sogar ab auf den gesamten Monat.
Im April darf bei den Jesiden keine Hochzeit gefeiert werden, weil der April heilig ist und man sagt, dass es keine schönere Braut gibt als der April.
Im westlichen Kalender fällt das jesidische Neujahrsfest immer auf einen Mittwoch Mitte April und damit in die Nähe des christlichen Osterfestes, bei dem ja ebenfalls hartgekochte Eier bunt bemalt werden. Könnte dieser gemeinsame Brauch eine Brücke sein zwischen dem in Deutschland noch recht unbekannten Jesidentum und seinem christlich geprägten Umfeld?
Klar, man kann natürlich sagen, wir beide feiern jetzt ein wichtiges Fest, bei dem wir hartgekochte Eier anmalen. Und
da muss Thorsten Wettig lachen, aber dem Religions- und Kulturwissenschaftler ist die Sache durchaus ernst, denn unter Jesiden ist es Brauch, die bemalten Eier untereinander zu tauschen. Das könnte man erweitern.
Das wäre natürlich anschlussfähig für einen interreligiösen Dialog zu sagen, lass uns doch mal Eier tauschen an Ostern respektive Neujahr und das miteinander feiern. Man müsste natürlich bestenfalls dann erklären, was das damit dann auf sich hat. Das ist in dem einen Fall eben ein Hinweis auf die Schöpfungsgeschichte ist, in dem anderen Fall einen Hinweis auf das Fortleben Christi gewissermaßen.
Der Göttinger Jeside Azad Onal sieht es ähnlich.
Diese Feste können natürlich Brücken sein zwischen den Religionen, damit man sich näher kommt und irgendwelche Vorurteile dann vielleicht abwendet und ein bisschen mehr Verständnis auch füreinander bringt.
Beide Feste sind jahreszeitlich geprägt, mit Blumenschmuck und der Symbolik des Neuanfangs. Hier die Auferstehung, dort der Jahresbeginn. So könnte man ins Gespräch kommen. Beim jesidisch-christlichen Eiertauschen könnte dann aber vermutlich auch schnell die Frage aufkommen, wer hat's erfunden?
Viele denken, dass die Christen das Fest von den Jesiden sozusagen fast übernommen haben, weil sie vorher schon dieses Fest gefeiert haben.
Diese Frage dürfte ähnlich schwer zu klären sein wie die nach der Henne und dem Ei. Wer hat zuerst die Eier gefärbt? Im südlichen Afrika wurden verzierte Straußeneier gefunden, die 60.000 Jahre alt sind. Auch bei Ägyptern und Sumerern fanden sich solche Eier bis zu 5.000 Jahre alt. Da war an Christentum und Jesidentum noch gar nicht zu denken. Den Brauch erfunden haben also wohl andere. Und überhaupt, das jesidische Neujahrsfest wäre ein denkbar schlechter Tag, um über so etwas zu streiten, meint Azad Onal.
An dem Tag soll Frieden geschlossen werden. Alles, was vergangen ist, wird vergessen, das Neue kommt. An diesem Tag blüht die Welt neu auf.
Ein Fest also, das Menschen verbinden soll. Und sei es durch den gemeinsamen Brauch, hartgekochte Eier bunt zu bemalen.
Übrigens fällt in diesem Jahr auch das jüdische Pessachfest mit Karfreitag und Ostern, der westlichen Christenheit zumindest, zusammen. Das ist nicht immer so, aber das passt zu den Erzählungen in den Evangelien. Sie datieren Jesu Kreuzigung kurz vor oder sogar an Pessach. Die orthodoxe Christenheit feiert Ostern dagegen dieses Jahr eine Woche später.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Palmsonntag heißt dieser Sonntag vor Ostern ja, weil die Christen dann daran erinnern, wie Jesus nach Jerusalem kam. Er soll mit Palmzweigen begrüßt worden sein. In Polen sind an diesem Sonntag deswegen vielerorts zur Erinnerung daran, kunstvolle Gebinde zu sehen. Osterpalmen heißen sie, sie werden aber aus Weidenzweigen hergestellt und sie können bis zu 40 Meter hoch sein. In dem kleinen Ort Lipnica-Murowana in Südpolen wird seit 1958 die größte Osterpalme gekürt. Marta Kupiec hat zwei Dorfbewohner bei der Herstellung einer solchen Palme begleitet.
Angele Stinski bindet Weidenzweige zu einem Besen. Dabei benutzt er weder einen Draht noch eine Schnur, sondern einen anderen Weidentrieb, der extrem biegsam ist. An die Spitze kommen noch ein paar Ziergräser. Aber das ist längst nicht alles.
Das Ganze wird mit einer grünen Pflanze, Blüten aus Krepppapier und lose herunterhängenden Papierstreifen verziert. Man kann auch Stoffbänder nehmen, manche verwenden sogar frische Blumen wie Gerbera. Aber eine solche Palme anzufertigen, ist schwer.
Zumal echte Blüten schnell welken. Wie man Osterpalmen anfertigt, hat Leszczyński von seinem Vater gelernt. Diese Handarbeit ist mühevoll und kann bis zu 3 Monate dauern. Der Grund, die größten Palmen aus dem südpolnischen Ort Lipnica Murowana setzen sich aus mehreren Teilen zusammen, die aufeinander gesteckt werden. Und es ist nicht leicht, einen langen, dünnen Stock zu finden, der die Konstruktion von innen abstützt.
30 Meter lange Palmen passen nicht einmal in die längste Scheune hinein. Gebunden werden sie in der Regel unter freiem Himmel. Dass einem beim Frost die Hände frieren, ist klar. Bei der Anfertigung gibt es eine feste Arbeitsteilung. Die Blumen werden von den Frauen in ihrer Freizeit hergestellt, oft im Winter. Etwa 400 bis 500 Blüten werden gebraucht.
Seit 1958 wird in Lipnica Murowana jährlich die größte Osterpalme gekürt. Am Palmsonntag werden etwa 200 Palmen zur Figur des heiligen Simon, des Schutzpatrons, getragen und von einer Jury vermessen. Es gibt 5 Kategorien. Die kleinsten Palmwedel dürfen nicht länger sein als 3 Meter. Die Wettbewerbsidee stammt von einem Ortsbewohner, erklärt Agnieszka Żołnas-Dunek, Leiterin des dortigen Kulturhauses.
Józef Piotrowski, ówczesny sołtys.
Das war Józef Piotrowski, ein ehemaliger Ortsvorsteher. Er war sehr aktiv und liebte sein Dorf. Er wollte etwas bewegen. Damals wurden solche Palmen immer seltener in die Kirche gebracht. Er fragte sich, wie man diese Tradition beleben kann und Menschen dazu bringt, wieder mehr Palmen anzufertigen.
Die Idee, den größten Palmwedel auszuzeichnen, fiel auf fruchtbaren Boden, sagt Agnieszka Żołnas-Dunek.
Auch mein Vater machte die Palmen für mich und meine Schwestern. Wir brachten sie am Palmsonntag in die Kirche. Am Gründonnerstag wurden daraus kleine Kreuze gemacht. Traditionsgemäß verteilen wir solche Kreuze am Karfreitag auf den Feldern und stecken sie in die Erde, damit sie die Ernte vor Unglück, Plagen, Naturkatastrophen und Schädlingsbefall schützen.
Vielerorts werden in Polen die Palmen das ganze Jahr über aufbewahrt. Auch das soll die Hausbewohner vor Unglück schützen. Doch die Osterpalme ist mehr als ein Glückssymbol, betont Mariusz Jachimczak, Pfarrer der St. Andreas-Gemeinde in Lipnica Murowana. Sie markiert ein wichtiges Ereignis im Kirchenjahr, den Palmsonntag. Jenen Tag, an dem Jesus in Jerusalem einritt und dort mit Palmzweigen begrüßt wurde.
Aber wie alles im Leben verschmolz die Tradition dieses religiösen Festes mit örtlichen Bräuchen, zu denen das Binden von bunten Palmwedeln gehört. Die Palme erinnert an das Fest, mit dem die Karwoche beginnt. Für uns Katholiken ist es die wichtigste Woche im Jahr. Diese Palmen entstehen also in einer geistigen Stimmung, die mit der Freude an der Auferstehung Christi und einem gespannten Warten auf das Osterfest einhergeht.
Noch gibt es in Lipnica Murowana kein Osterpalmenmuseum, doch einige dieser Kunstwerke kann man in der Pfarrkirche St. Andreas bewundern. Wer sich dafür interessiert, muss sich allerdings beeilen, erklärt Pfarrer Jachimczak.
Palmen aus Lipnica werden verbrannt, da sie gesegnete Palmen sind. Die Asche wird dann am Aschermittwoch verwendet, wenn die Fastenzeit beginnt.
An diesem Tag zeichnen die Priester den Gläubigen das sogenannte Aschenkreuz auf die Stirn, als Zeichen der Buße und der Vergänglichkeit. Ein Kontrastprogramm zu der Feierstimmung, die unter den knapp 900 Bewohnern von Lipnica Murowana am Palmsonntag herrscht und die sich auf die geschätzten 15.000 Besucher überträgt. Bis nach Japan hat es sich herumgesprochen, meint Jakub Mahau, der das Handwerk von seinem Onkel gelernt hat und selbst mehrere Male auf dem Siegerpodest stand.
Jedes Jahr verändere ich ein paar Details. Mal verwende ich Buchsbaum, mal Mistelzweige. Oft bekommen die Blüten eine neue Farbe oder die Verzierung ist anders, weil ich andere Bänder nehme. Viele Palmen werden aus natürlichen Blumen gemacht, zum Beispiel aus Strohblumen.
Wer keine echten Blumen verarbeiten möchte, verwendet Krepppapier und schneidet daraus Rosen, Tulpen, Krokusse oder Nelken. Für Nelken muss das Papier in 9 cm breite Papierstreifen geschnitten und zu einer Ziehharmonika gefaltet werden, erklärt Jakub Mahau. Alles wird in der Mitte mit einer Schnur verbunden und zu einer Blüte geformt. Im Frühjahr geht der 18-Jährige mit einem Messer ausgerüstet am Flussufer auf die Suche.
Ich muss viele Weidenzweige finden. Erst eine Woche vor dem Palmsonntag füge ich alle Elemente zusammen. Am Samstag vor dem Fest kommt die Verzierung dazu, das heißt Buchsbaum und Blumen.
Familie und Freunde helfen mit. Doch viele Gleichaltrige gucken ihm lieber bei dieser Präzisionsarbeit zu, statt eigene Palmen zu basteln. Auf die Genauigkeit kommt es bis zum Schluss an.
Am schwierigsten ist es, die Palme auf dem Markt aufzustellen, denn eine solche Palme kann zwischen 200 und 300 Kilogramm wiegen.
Von den Ereignissen rund um die Kreuzigung Jesu gibt es Berichte in den Evangelien zu lesen. Aber wie wäre es davon sozusagen live im Radio zu hören? Am Karfreitag 1998 hat der Sender Freies Berlin in seinem Stadtradio 88.8 genau das gesendet. Ein 3-stündiges Radioprogramm zu Jesu Verhör und Verurteilung. Das war die wohl erfolgreichste Sendung des Hörfunkexperiments Radio Tyros. In dem wurden biblische Geschichten zu Live-Reportagen. Peter Kaiser hat in die Karfreitagsreportage reingehört und mit Beteiligten gesprochen.
Hier ist der Phönizische Rundfunk Radio Tyros. Seien Sie gegrüßt an diesem Freitag im 18. Jahr des römischen Kaisers Tiberius. Hier in Tyros, vor der Küste Palästinas, herrscht das übliche stürmische Frühlingswetter. Genau der richtige Rahmen für das Thema, das uns heute wohl beschäftigen muss und wird.
1998 inszenierte der damalige Sender Freies Berlin, heute RBB, im populären Berliner Stadtradio Berlin 88.8 die Verhaftung und Kreuzigung Jesu als Live-Reportage mit moderner Radiotechnik. Juliane Bartel saß im fiktiven phönizischen Studio in Tyros.
In Jerusalem ist heute Nacht ein Mann verhaftet worden. Auf den haben viele Menschen dort große Hoffnungen gesetzt. Er heißt Jesus von Nazareth. Wir haben in Radio Tyros schon oft über ihn berichtet. Ein Wundertäter, ein Volksprediger, ein Mann mit Charisma. Und nun scheint sein Lebensweg vor einem plötzlichen Ende zu stehen.
Radio Tyros, das war dann der Anlass, dass man große Feiertagsgeschichten erzählt hat. Eben Ostern, Pfingsten, Weihnachten mit Musik, dass es bis zu 3 Stunden lang wurde. Es war von Anfang an die Idee, wir machen das wie ein Mittagsmagazin, Morgenmagazin, so wie die Geschichten halt da waren, in einem fiktiven Studio.
Das war so ein bisschen die Idee, dass man das herausholt aus diesem altertümlichen Legendenfundus und entstaubt und entmottet und sagt, Leute, hätte es damals schon Radio gegeben, dann hätten wir vielleicht so darüber geredet.
Und so berichtete Radio Tyros zu Weihnachten live aus Bethlehem zur Geburt Christi, brachte eine aktuelle Reportage über die Enthauptung Johannes des Täufers, war beim Staatsbesuch Salomos bei der sagenhaften Königin von Saba akkreditiert und fing die Atmosphäre am Hof ein. Oder übermittelte direkt vom Hofe des Pontius Pilatus die letzten Nachrichten zur Verhaftung Jesu.
Wir haben gehört, Jesus soll nach seiner Verhaftung in den Palast des jüdischen Hohenpriesters gebracht worden sein. Wir haben jetzt eine direkte Verbindung dorthin. Unser Kollege Jörg Schumacher ist an diesem Ort und kann uns hoffentlich sagen, ob er sich immer noch dort befindet. Jörg, hören Sie mich?
Ja, Jesus ist hier, auch wenn wir ihn im Moment nicht sehen können. Vor einer halben Stunde, als ich eintraf, wurde er noch in dieser Halle öffentlich verhört. Dann wurde er in einen Nebenraum geführt, denn offenbar ist die Beweiserhebung abgeschlossen.
Fast 30 Jahre lang hat sich das Team um den Rundfunkjournalisten Manfred Vögele in der Sendereihe des Radio Tyros den großen Bibelgeschichten gewidmet. Entstanden ist eine ungewöhnliche Mischung aus Überlieferung, Interviews, Geräuschen, Live-Schaltungen und Volksumfragen vor Ort. Manfred Vögeles Kolleginnen Inge Bongers und Petra Castell waren 2 der Radio Tyros-Stimmen. Warum der Sender Radio Tyros hieß und nicht Radio Jerusalem oder Rom, erklären sie so.
weil das der Ort war, von dem wir als Reporter oder was auch immer, auch Sachverständige, was waren, wir konnten neutral erzählen, weil es nicht zum Judäischen Reich oder so gehörte. Also wir konnten auch mal irgendwo sehr flapsig über irgendjemanden reden. Das hätte man nicht gekonnt, wenn man jetzt gesagt hätte, wir sitzen in Jerusalem zum Beispiel.
Wir waren eben nicht Partei. Ja. Wir haben von außen auf die Ereignisse geguckt und hatten die Distanz, nicht betroffen zu sein. Also außer, dass natürlich dann Betroffene interviewt wurden.
Michael Klausing meldet sich nämlich jetzt sehr plötzlich aus Jerusalem, aus dem Palasthof des Pontius Pilatus. Dort spitzen sich die Ereignisse ganz offensichtlich zu. Was gibt's, Michael Klausing?
Die Stimmung hier im Gerichtshof, die heizt sich deutlich auf. Jesus von Nazareth, der ist offenbar durch einen Nebeneingang hier in den Palast von Pontius Pilatus zurückgebracht worden. Es sind inzwischen auch die Drahtzieher dieses Prozesses hier, die Herren vom Hohen Rat. Die stehen ganz nah am Gerichtspodest. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihnen nachher kein Wort entgeht. Ich sehe den Hohepriester Kaiphas in heftige Diskussion verwickelt. Die Leute, die haben hier übrigens Transparente mitgebracht. Barabbas steht darauf. Ich kann nicht genau erkennen, ob hier auch Anhänger von Jesus von Nazareth sind. Jedenfalls geben sie sich im Moment nicht zu erkennen, aber das wird sich sicher bald herausstellen. Übrigens ist hier ganz seltsames Wetter. Es kommt mir fast so vor, als würde sich der Himmel verdunkeln. Ein ganz eigenartiges Zwielicht.
Alle Sendungen von Radio Tyros waren extrem detailreich. Was die Menschen in den verschiedenen Regionen des Römischen Reiches aßen, wie sie sich kleideten, wie sie sprachen oder aussahen, alles wurde von den Berliner Reportern recherchiert.
Und das haben wir selber auch noch von gelernt. Aber ich habe zum Beispiel dann erfahren, dass Kajal natürlich damals schon gab. Und Juliane Bartel hat dann gesagt, bring mir unbedingt Kajal mit. Mitten in die Sendung rein, passte eben auch.
Alle Beteiligten waren zumindest Berliner Radiohörern gut bekannt. Die Schnellsprecherin Inge Bongers galt als profunde Theater- und Filmkritikerin. Und Petra Castell, die in der Kreuzigungsgeschichte eine römische Magd sprach, leitete die SFB-Theaterredaktion.
Wir behielten ja unsere Identität, das war ja der Witz an der Sache. Wir haben auch relativ selten unterbrochen, wir haben es wirklich ziemlich live durchgezogen, auch mit den Pannen, mit den Versprechern oder falschen Aussprachen, das hat ja die Sache dann auch so lebendig gemacht.
Durch dieses Prozedere gewannen die alten Geschichten an Werf und Witz und waren nach über 2000 Jahren so lebendig, als wären sie Geschichten von nebenan und heute Morgen.
Man kann vielleicht sagen, wir haben es sozusagen aus dieser Entfernung auch der alten Texte herangezoomt in unsere Gegenwart und plötzlich wird es eben lebendig, weil es so nah ist.
Die Reaktionen waren begeistert. Und auch 16 Jahre nach Einstellung von Radio Tyros heute erfreuen sich Mitschnitte der Sendungen, die man mittlerweile auch auf CD kaufen kann, noch immer großer Beliebtheit. Die fesselndste Ausgabe von Radio Tyros dürfte noch immer die Chronik eines angekündigten Todes sein, also die Kreuzigungsgeschichte Jesu.
Pilatus hat angeordnet, dass auf das Brett Jesus von Nazareth, König der Juden, geschrieben wird. Das brachte nun wiederum Kaiphas und die Vertreter des Hohen Rats in Rage. Jesus sei nicht der König der Juden. Aber Pilatus bestand auf dieser Formulierung. Jesus von Nazareth liegt völlig zusammengekrümmt und leblos am Boden. Jetzt schüttet noch ein Soldat einen Eimer Wasser über ihn. Ich frage mich wirklich, wie dieser Mann noch seinen Kreuzbalken tragen soll.
So also klang die Verurteilung Jesu in Radio Tyros, produziert vom Sender Freies Berlin. Peter Kaiser hat uns die Sendereihe vorgestellt. Unsere Beiträge nachlesen können Sie übrigens auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de/religionen. Die Sendung geht an dieser Stelle zu Ende. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.